DW Menschen und Märkte.
Trump, Trump und nochmals Trump. Eigentlich sollte es bei dem Sommertreffen des Weltwirtschaftsforums um andere Themen gehen. Angst vorm Roboter, wie Technologie den Arbeitsmarkt umkrempelt. Wettlauf mit den Fälschern. Die Europäische Zentralbank stellt die neuen 100- und 200-Euro-Scheine vor. Alte Zeitung neu erfunden? Vor 5 Jahren übernahm Amazon-Gründer Jeff Bezos die Washington Post. Und schlafen bei der Arbeit. Deutsche Arbeitgeber könnten einen Trend verschlafen. Das sind unsere Themen am Montag. Ich bin Insa Wrede. Ursprünglich sollte es beim alljährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in China um nicht weniger als die Zukunft gehen. Um neue Technologien und darum, wie mögliche negative Auswirkungen solcher Innovationen eingedämmt werden können. Um die Zukunft wird es auch immer noch gehen, allerdings weniger um Technologien, sondern eher um einen alten Bekannten, der seit 1,5 Jahren immer wieder das Weltgeschehen durcheinanderwirbelt. Mehr von Steffen Wurzel aus Shanghai.
Eigentlich soll es beim Weltwirtschaftsforum im nordchinesischen Tianjin um die sogenannte 4. industrielle Revolution gehen. Also um künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge und um die Frage, wie Algorithmen künftig unser Leben bestimmen. Das wirklich beherrschende Thema dürfte allerdings der US-chinesische Handelskonflikt sein, der sich noch Anfang dieser Woche weiter hochschaukeln dürfte. Nämlich dann, wenn die US-Regierung neue Sonderzölle auf chinesische Produkte ankündigt. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten ist US-Präsident Donald Trump fest entschlossen, die Zölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in Kraft zu setzen. China will für diesen Fall erneut mit Gegenzöllen reagieren. Eine Lösung des Handelsstreits ist weiter nicht in Sicht. Beim Weltwirtschaftsforum in Tianjin wird sich Chinas Staats- und Parteiführung erneut als Gegenmodell zur Trumpschen Abschottungspolitik präsentieren. Einen Vorgeschmack darauf lieferte Chinas Vize-Regierungschef Hu Junhua vor einigen Tagen bei einem Wirtschaftstreffen in Vietnam. Protektionismus und Unilaterismus müssen abgelehnt, Multilaterismus muss unterstützt werden. Wir müssen die offene Weltwirtschaft mit ihren internationalen Handelsabkommen aufrechterhalten und wir müssen werben für freien Handel und freie Investitionen. Mit der Realität hat dieses chinesische Werben für grenzenlosen Handel und gegen Protektionismus allerdings nur wenig zu tun. China schirmt seine Wirtschaft nach Meinung vieler Analysten heute noch stärker ab als früher. Im Handel mit anderen Staaten ist Chinas Führung nach Ansicht vieler Kritiker vor allem auf den eigenen Nutzen bedacht.
Der Handelsstreit zwischen den USA und China wird voraussichtlich das Weltwirtschaftsforum in Atem halten. Steffen Wurzel. Pünktlich zum Treffen in China hat das Weltwirtschaftsforum eine neue Studie vorgestellt. Es geht um Roboter. Genauer gesagt, um die Angst vor Robotern, die vielen Menschen die Arbeit wegnehmen könnten. In immer mehr Bereichen können schon heute Maschinen Aufgaben besser erledigen als ihre Erfinder. Droht uns eine Massenarbeitslosigkeit? Dietrich Karl Meurer berichtet.
Die Arbeitswelt steckt mitten in einer Revolution. Erledigen heute Roboter 29% aller Tätigkeiten weltweit, so werden in bereits 7 Jahren Maschinen mehr als die Hälfte aller laufenden Aufgaben übernehmen. Das prognostiziert eine nun vorgestellte Studie des Weltwirtschaftsforums. Diese Entwicklung wird sich tiefgreifend auf den Arbeitsmarkt auswirken, aber nicht negativ. So werden durch die Digitalisierung bis 2022 zwar weltweit vermutlich rund 75 Millionen Arbeitsplätze wegfallen, etwa Bürojobs in der Buchhaltung, gleichzeitig aber werden im selben Zeitraum etwa 133 Millionen neue Jobs entstehen, zum Beispiel im Marketing und im Verkauf. Allerdings muss sich mehr als die Hälfte aller Beschäftigten auf die neue Situation einstellen, mittels Umschulungen und Fortbildungsmaßnahmen. Das gilt auch für Deutschland. Eine der Autorinnen der Studie mahnte daher, die Unternehmen müssten ihre Automatisierungspläne mit Ausbildungsstrategien begleiten. Die Studie des Weltwirtschaftsforums basiert auf einer Umfrage unter Personalchefs und Führungskräften aus Unternehmen aus 20 Industrie- und Schwellenländern, die zusammen 70% der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen.
Roboter ja, Arbeitslosigkeit muss nicht sein. Dietrich Karl Meurer über eine Studie des Weltwirtschaftsforums. Es ist ein ewiger Wettlauf zwischen Fälschern und Notenbanken. Immer geht es darum, einen Schritt voraus zu sein. Es reicht nämlich nicht, sich vermeintlich fälschungssichere Merkmale für Geldscheine auszudenken, sie werden doch irgendwann geknackt. Um also die Nase vorn zu behalten, bringt die Europäische Zentralbank neue 100- und 200-Euro-Scheine auf den Markt. Auch für Fälscher ist dieser Montag damit ein sehr interessanter Tag, denn die neuen Scheine werden der Öffentlichkeit präsentiert. Ursula Mayer.
Wir versuchen also keine Revolution zu machen, sondern eine Evolution.
Sagt Yves Mersch, Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank, mit Blick auf die neuen 100- und 200-Euro-Scheine. Tatsächlich scheinen die sich von ihren Vorgängern wenig zu unterscheiden. Der 100-Euro-Schein ist wie vorher auch grün, der 200-Euro-Schein gelb. Aber im Detail gibt es eben doch Unterschiede, betont Mersch.
Es sind grundsätzlich die gleichen Farben, nur die Farben sind etwas kräftiger ausgestaltet.
Außerdem sind die Scheine etwas schmaler, damit sie besser in den Geldbeutel hineinpassen. Um sie noch sicherer zu machen, enthalten sie völlig neue Sicherheitsmerkmale, zum Beispiel ein sogenanntes Satellitenhologramm, in dem etwa die Zahl 100 zu sehen ist. Noch einmal der Luxemburger Yves Mersch.
Satellitenhologramm heißt, dass wenn man wiederum die Banknote hin und her bewegt, dass dann einige Euro-Symbole um die Ziffer herumschwirren. Und das sieht man in diesem Silberstreifen, der eingebaut ist in jeder Note.
Neu gestaltet ist auch die grün-blaue Smaragdzahl links unten auf den Scheinen. Sie enthält zusätzlich zahlreiche Eurozeichen. So versuchen die Währungshüter mit immer neuen technologischen Raffinessen, den Fälschern die Arbeit möglichst schwer zu machen, sagt Johannes Wehrmann, im Vorstand der Bundesbank für Bargeld zuständig.
Denn je länger Geldscheine im Umlauf sind, umso mehr sind Tüftler und Leute, die nicht ganz so ehrlich sind, versucht, diese zu kopieren. Deswegen versucht man immer so ein bisschen vor den Fälschern zu sein und das ist hier beim 100er, beim 200er oder bei der Europaserie insgesamt ganz gut gelungen.
Und der Aufwand scheint sich zu lohnen. Zuletzt gab es immer weniger Blüten in Europa und auch Deutschland. Hier hat die Bundesbank nur rund 31.000 aus dem Verkehr gezogen in den ersten 6 Monaten dieses Jahres. Das waren 6% weniger als noch vor einem Jahr. Ab Mai nächsten Jahres wird es für Kriminelle noch schwerer. Dann werden die neuen 100- und 200-Euro-Scheine in Umlauf gebracht und Verbraucher können sie erstmals in der Hand halten. Aber so betont Biermann:
Niemand muss den 100er und den 200er, den er jetzt noch in der Tasche hat, eintauschen, weggeben oder Angst haben, dass er nicht mehr gilt, sondern natürlich gilt dieses Geld auch weiter fort.
Damit ist die zweite Generation der Euro-Banknoten vollständig seit Einführung des Euro 2002. Denn wie der Rat der Europäischen Zentralbank entschieden hat, wird der 500-Euro-Schein vorerst nicht mehr produziert. Aber so ist aus dem Turm der Europäischen Zentralbank zu hören, eine dritte Serie komme bestimmt.
Ursula Mayer über die neuen Euro-Scheine. Seit Jahren kriselt der amerikanische Zeitungsmarkt. Einbrechende Werbeeinnahmen und immer mehr Angebote im Internet machen vielen Blättern zu schaffen. Auch die renommierte Washington Post geriet ins Taumeln und wurde vor 5 Jahren von Jeff Bezos übernommen. Viele hielten damals erschrocken die Luft an, aus Angst, der Gründer von Amazon würde die Qualität des Traditionsblattes ruinieren. Arthur Landwehr berichtet, wie es der Zeitung seitdem ergangen ist.
Im Herbst 2013 kam Jeff Bezos und übernahm die Washington Post. Don Graham, Kopf der Verlegerfamilie, hatte sie dem Amazon-Gründer für 250 Millionen Dollar verkauft. Ohne Verhandlung, wie Jeff Bezos 5 Jahre später noch einmal betont, auf der Basis von Vertrauen. Seine Motivation im ersten Schritt überhaupt nicht finanziell.
This is an important institution. It is the
Dies ist eine wichtige Institution. Es ist die Zeitung in der Hauptstadt des wichtigsten Landes der Welt. Die Washington Post hat eine enorm wichtige Rolle für die Demokratie zu spielen. Bezos wollte zunächst nicht, der Post ginge schlecht, der Zeitungsmarkt brach überall zusammen und er selbst verstand nichts vom Metier. Graham aber überzeugte ihn, weil er wusste, warum er Bezos wollte.
Inside the Washington Post, we have so much talent.
Innerhalb der Washington Post gibt es so viel Wissen über Zeitungen. Das war nicht das Problem. Was sie brauchten, war jemanden, der das Internet versteht. Der Schritt auf Bezos zu war der eigentliche Strategiewechsel. Mit seiner feinen Kenntnis des Internets und seiner Gesetze wechselte Bezos als neuer Besitzer auch sofort das Businessmodell, baute eines für die Zukunft in einer digitalen Welt.
Wir mussten switch from a business model.
Wir mussten den Wechsel von dem Businessmodell machen, bei dem man relativ viel Geld pro Leser bei wenigen Lesern verdient, hin zu einem mit sehr wenig Geld pro Leser, aber ganz vielen Lesern. Ganz entscheidend für diese Strategie, so Bezos, war die totale Konzentration auf die Leser und deren Bedürfnisse. Sie sind für uns die einzigen Kunden, sagt er. Nicht die Inserenten, nicht die Zulieferer, nicht die Politik, nur die Leser. Er investierte in zusätzliche Journalisten und Recherche einerseits und digitale Distribution andererseits, weg von Druckereien und Papier mit hohen Kosten.
And so, but today with the internet you get that gift of free distribution. So we had to take advantage of that gift. And that was the basic strategy.
Heute mit dem Internet bekommt man das Geschenk der kostenlosen Distribution und das mussten wir ausnutzen und das war auch die Grundstrategie. Das alte Redaktionsgebäude hat er längst abreißen lassen. Aus kleinen Einzelzimmern für Autoren wurde ein großer moderner Newsroom mit dem digitalen Schick der Hightech-Industrie des Silicon Valley. Zahlen gibt es keine, aber die Washington Post soll wieder Gewinn machen, den Wendepunkt geschafft haben.
When I'm 90, it's going to be one of the things I'm most proud of is that I took on the Washington Post and helped them through a very rough transition.
Wenn ich 90 bin, möchte ich zurückblicken und darauf stolz sein, die Washington Post übernommen und ihr durch eine schwierige Transformation geholfen zu haben. Das aber auch mit hartem finanziellen Korsett. Erst im Juni haben die Mitarbeiter der Washington Post Bezos in einem offenen Brief miserable Bezahlung vorgeworfen und Nachbesserung verlangt.
Arthur Landwehr hat sich angeschaut, wie sich die Washington Post in den 5 Jahren unter Jeff Bezos entwickelt hat. Wir bezahlen ja schließlich nicht fürs Schlafen. Das ist die gängige Meinung von deutschen Arbeitgebern. Dabei könnte es sein, dass sie gerade dadurch einen neuen Trend verschlafen. In den USA gibt es inzwischen Firmen, die es durchaus wünschenswert finden, wenn ihre Angestellten zwischendurch mal ins Land der Träume entschwinden. Markus Schuler.
In vielen amerikanischen Firmen ist der kurze Zwischenschlaf nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Damit man nicht die Schlafgeräusche des Schreibtischnachbarn ertragen muss, haben viele Unternehmen Ruheräume eingerichtet. Zum Beispiel beim Sportartikelhersteller Nike in Oregon. Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble stellt seinen Mitarbeitern Schlafkabinen zur Verfügung. Und beim Suchmaschinenriesen Google im Silicon Valley sind die Moon Rooms, die Mondräume mit Couchgarnituren und Beanbags ausgestattet. Die Psychologin Sarah Metnick von der kalifornischen Irvine-Universität ist das Thema Powernapping wissenschaftlich angegangen. Wir haben herausgefunden, dass ein Schlaf zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Manche ermöglichen Traumphasen, andere einen Tiefschlaf. Falsch ist zum Beispiel, dass ein Mittagsschlaf einen nachts nur schwer wieder einschlafen lässt. Oder dass Naps nur etwas für Faulenzer sind und man sich danach schlecht fühlt. Am sinnvollsten ist laut Metnick der einstündige Mittagsschlaf. Alles darüber hinaus macht eher wieder müde. Um sich fitter zu fühlen, reichen aber auch schon 20 Minuten aus. Danach ist man aufmerksamer, reagiert schneller und kann kreativer sein. Für ihre Forschungsarbeit hat Metnick 3 Gruppen untersucht. Eine, die gar keinen Mittagsschlaf macht, eine andere, die sich 20 Minuten aufs Ohr legen darf und eine dritte mit 60 Minuten Mittagsschlaf. Die Gruppe ganz ohne Mittagsschlaf hat über den Tag die schlechteste Leistung geliefert. Ähnlich eine Gruppe, die sich am Vormittag erst nicht hinlegen durfte, am Nachmittag dann aber für 20 Minuten schlafen durfte. Ihre Leistungskurve ging danach sofort nach oben. Die Gruppe mit dem langen Schlaf hat die besten Resultate gezeigt. To their peak performance. Powernaps sind nach Meinung der Wissenschaftlerin am effektivsten zwischen 13 und 16 Uhr. Wer seine Gehirnleistung verbessern will, sich zum Beispiel an Einzelheiten erinnern möchte, der ist mit 1 Stunde gut beraten.
Schlaf ist nicht gleich Schlaf, aber besser als kein Schlaf. Das war ein Beitrag von Markus Schuler. Da unser Podcast nun sowieso zu Ende ist, könnte sich in diesem Sinne jetzt mit gutem Gewissen aufs Ohr hauen. Eine geruhsame Auszeit wünschen Leon Nowak von der Technik und Insa Wrede vom Mikrofon. Hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.